Willkommen bei Passend. Personal im Mittelstand mit Udo Fichtner. Dem Podcast, der sich den Herausforderungen und Chancen widmet, denen sich mittelständische Unternehmen in der Welt der Personalarbeit stellen.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Udo Fichtner, Ihr HR-Lösungspartner und begrüße Sie auch heute wieder sehr herzlich. Diesmal zur dritten Ausgabe meiner Podcast-Reihe Passend – Personal im Mittelstand. Der Titel dieser dritten Ausgabe lautet Eine Frage der Umstellung. Um das Augenmerk zu richten auf Berater, die auch dichten, gibt's per Limerick und mit Zwinkerblick kurz und knapp HR-Geschichten. Weil sie sichert Existenz, macht mir Kummer die Tendenz, dass im Wettbewerb zählt, was bei uns oft noch fehlt. Digitale Kompetenz. Einerseits der Mitarbeiter und erst recht der Vorturnreiter. Der digitale Immigrant ist jetzt gefordert hier im Land, sich zu bilden immer weiter. Lauscht mal rein und seid gespannt, Fachkundschaft im ganzen Land, mit HR sich gern befassend, auf die Folge 3 von Passend, Personal im Mittelstand. Heute gibt es wieder HR-Geschichten auf die Ohren, fachlich, nachdenklich, heiter und natürlich mit Limericks, die scheinen ja ganz gut anzukommen. Ich hoffe, die Leute lauschen trotzdem noch den Fachthemen, die der Podcast hier beinhaltet. Und was ich bisher noch gar nicht verraten habe, ist, dass die Musik ja auch aus meiner Feder stammt und aus meinen Tasten letztendlich. Es handelt sich dabei um eine Aufnahme von einer Tour durch Sachsen, ein Live-Mitschnitt meiner damaligen Band Standpunkt. Und ich grüße meinen alten Freund Thomas an dieser Stelle sehr herzlich. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an unsere Mucke im Stau auf der A4, als plötzlich Saxophon und andere Instrumente die Autobahn beherrschten. Und unvergessen an der Silbermann-Orgel in Freiberg in Sachsen, nachts um 2:30 Improvisationen, Orgel, Schlagzeug, Saxophon. Kann man sich nicht ausdenken, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir wollen natürlich zurück zum Thema kommen. Und mit dabei heute ist wieder meine geschätzte Moderatorin Birgit Eschbach.
Ja, hallo lieber Herr Fichtner. Und im Nachklapp zu dieser Aufnahme werde ich Sie nochmal zu der Silbermann-Orgel befragen.
Ja, es gibt, glaube ich, nur noch eine Handvoll, die wirklich intakt sind. Und das ist eine davon gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ihr Schicksal danach sich entwickelt hat. Eine tolle Orgel mit einem tollen Sound. Wer ein bisschen was von Kirchenmusik versteht, kann das einordnen. Ja, an die Zusammenarbeit mit Ihnen, Frau Eschbach, kann man sich ja auch gewöhnen. Haben Sie sich für heute gut vorbereitet?
Ich habe mir Mühe gegeben.
Wunderbar, dann legen Sie bitte los, denn wir wissen ja nicht, dass noch einer abschaltet, bevor der Stream gezählt wird.
Ne? Wie geht es Ihnen denn nach diesen ersten beiden Podcast-Episoden?
Wunderbar, es geht mir wirklich gut. Das Feedback war sehr differenziert und positiv und vor allen Dingen etwas anders, als Sie bei der letzten Folge gesagt haben, nicht nur auf die Limericks natürlich bezogen, ja, sondern tatsächlich auf den Inhalt bezogen. Ich glaube, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist zu hören, dass die Leute dankbar für ganz konkrete Tipps waren. Ja, ganz konkrete kleine Dinge, die man mitnehmen kann, um sie in der Praxis einfach besser zu machen und das Thema Transformation der Belegschaft, Personalsuche und dann auch Arbeitgebermarke, Employer Branding ganz konkret anzugehen. Das hat mir gut gefallen, dass den Leuten das gefallen hat. Und auf diesem Wege möchte ich in Folge 3 gerne weitermachen.
Sie haben uns ja auch heute wieder jemand Spannendes mitgebracht.
Das stimmt.
Möchten Sie sich mal vorab verraten, wer das ist?
Ja, sehr gerne. Heute wird Dr. Jörg Dubil mein Gast sein. Dr. Dubil ist ein echter Fachmann für Anwendungen künstlicher Intelligenz, also ein richtiger KI-Experte, vor allen Dingen auch im Nachhaltigkeitsmanagement mit dem Schwerpunkt soziale Nachhaltigkeit, was in wesentlichen Teilen ja gar nichts anderes ist als modernes Personalmanagement. Unsere Partnerschaft arbeitet mit ihm eng zusammen, also Graf Lambsdorff und Company. Und ich bin sicher, er wird uns das Thema KI noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive näher bringen. Besonders beeindruckt mich immer sein konsequentes Einstehen dafür, dass eben auch soziale Nachhaltigkeit nicht losgelöst von ökonomischer Performance im Unternehmen betrachtet werden kann. Und ich bin super gespannt, was er uns heute zu berichten hat.
Das sind ja jetzt auch direkt mal schon mal drei Themen, die gerade auch in aller Munde sind. Ja, Digitalisierung, KI, Nachhaltigkeit. Wie sieht das denn aus? Bleiben wir mal bei der Digitalisierung. Sind die Personalabteilungen im Mittelstand denn schon digitalisiert?
Der Grad der Digitalisierung ist extrem unterschiedlich. Ja, es gibt ganz viele Unternehmen, da werden die Urlaubszettel noch zu Fuß rumgetragen. Übrigens nicht nur im Mittelstand, sondern auch in bekannten großen Unternehmen, die man in der Öffentlichkeit mit solchen Themen gar nicht in Verbindung bringen würde, ja, oder von denen man ein ganz anderes Bild hat. Und das macht es natürlich auch nicht besser. Und das eben nicht nur beim Urlaubszettel, sondern es gibt ganz fundamentale Dinge, die heute in vielen Personalabteilungen oder Unternehmen noch nicht digitalisiert sind. Zum Beispiel die Personalakten. Manchmal können Sie nicht mal einen Raum digital buchen, sondern dann führt jemand noch zu Fuß sozusagen die Reservierungsliste. Oder das Aufzeichnen von Trainings. Ja, das sind so Themen, wo wirklich sehr viel Verbesserungspotenzial noch ist. Andererseits gibt es dann einige übereifrige, auch mittelständische Unternehmen, die sich im Überschwang des Modeworts Digitalisierung ein HR-Informationssystem zugelegt haben, das viel zu groß ist für sie. Ja, und da muss man desillusioniert feststellen, dass da sehr viel Geld und Nerven und Zeit verbraucht wurden und die erzielten Ergebnisse dieses Systems sehr dürftig sind. Und nur ganz langsam und mit viel Aufwand kann das sukzessive verbessert werden. Was immer wieder zum Problem wird, da kommen wir sicher gleich auch nochmal im Detail drauf zu sprechen, ist die Tatsache, dass die definierten Prozesse, wenn es sie denn schon gibt und es sollte sie geben, oftmals in einer neuen Software gar nicht so abgebildet werden können, sondern wieder nur mit erheblichem Anpassungsaufwand, also Customizing-Aufwand, wie man das nennt. Ja. Und die hochgeschraubten Erwartungen beim Management, aber auch den Führungskräften und auch im Personalbereich selber, werden dann schnell enttäuscht, beziehungsweise sukzessive, je länger das Projekt läuft, immer niedriger gehängt, ja, und irgendwann muss die rote Fahne gehisst werden und dann ist wieder ein Meilenstein verpasst mit all den Konsequenzen. Also es ist extrem schwierig, da die richtige Größe eines Systems und den richtigen Aufwand für die richtigen Prozesse gerade im Mittelstand zu finden.
Das glaube ich gerne. Und weil Sie eingangs die Urlaubszettel erzählt, von den Urlaubszetteln berichtet haben, die noch per Papier und Stift ausgefüllt werden. Ich war neulich im Bundestag zu Besuch und habe dort Papier im Eingangsbereich im Empfang, Papier-Anwesenheitslisten gesehen, in die sich jeder Abgeordnete eintragen muss, dass er im Haus ist.
Sehen Sie? Insofern sind unsere Mittelständler doch in guter Gesellschaft. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wahrscheinlich sind viele von denen dem Bundestag voraus oder insgesamt öffentlichen Verwaltungen deutlich voraus. Da tut sich etwas. Die Zeiten ändern sich, ja, Internet ist angekommen bei vielen, aber Luft nach oben gibt's reichlich.
Und ich finde es auch immer beruhigend, dass man sieht, okay, es gibt eben beides noch. Ja, es gibt Bereiche, die schon toll digitalisiert sind, dann gibt es eben auch noch irgendwie diese Handzettel. Und das soll ja auch dem Mittelstand Mut machen. Du musst nicht jetzt von heute auf morgen alles umändern, sondern fang mal mit einem Projekt an. Und apropos Projekte. Ich weiß ja aus unseren Vorgesprächen, dass Sie selbst auch schon so manche HR-Systemeinführung verantwortet haben, durchgeführt haben.
Das ist wohl wahr, ja.
Und Sie haben ja gerade schon so ein bisschen den Blick darauf gegeben, ja, die Konnektivität, die Vernetzung der einzelnen Schnittstellen etc. Aber warum läuft das, warum läuft das in der Praxis oft nicht rund?
Das kann ich Ihnen sagen. Es gibt ein Muster, das ich bei praktisch allen Projekteinführungen, die ich begleitet habe, verantwortet habe, erkannt habe.
Ja.
Einmal werden die Möglichkeiten, die das System bietet, völlig überschätzt. Und das liegt daran, dass der Vertrieb des Anbieters, der Unternehmensleitung, also der Geschäftsführung und auch dem HR-Bereich, Flöhe ins Ohr setzt. Ja. Zunächst einmal sind dann alle froh, dass endlich ein Budget da ist und ein gescheites System ins Haus kommt. Und deswegen widerspricht niemand in diesem Stadium, und es wird versäumt, quasi falsche Erwartungen an ein solches System frühzeitig wieder einzufangen. Ja, so bleibt also die Erwartungshaltung hoch und dann kommt der Projektverlauf, die Realität und holt einen ein. Der zweite Punkt ist, der interne Ressourcenbedarf, der mit der Systemeinführung verbunden ist, wird komplett unterschätzt. Da spielen sich wirklich Dramen ab und die sind nicht vergnügungssteuerpflichtig. Da bin ich gerne bereit, konkrete Beispiele gleich zu benennen. Ich will nur eben noch den letzten Punkt anführen. Am Ende des Tages wird natürlich mit dieser Gesamtkonstellation das Budget nicht eingehalten. Der Go-Live verschiebt sich, also der Start des Systems verschiebt sich und alle sind frustriert, weil der Projektumfang im Verlaufe des Projekts immer weiter reduziert werden muss, weil man sonst den Go-Live noch weiter verschieben muss. Ja, also das ist extrem zeitaufwendig, es kostet viel Geld und das, was mal in Aussicht gestellt wurde vom Vertrieb des Anbieters, der sich nach der Vertragsunterzeichnung nie wieder blicken lässt, ja, kann nicht eingehalten werden. Und das klingt vielleicht lustig, ist es aber überhaupt nicht, weil es wirklich unglaublich viel Anstrengungen kostet, ein solches System einzuführen. Und da wäre es ja schön, wenn man es auf Basis der Parameter tun könnte, die vorher verabredet worden sind.
So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie wir diese Kurve zum Positiven in diesem Podcast wieder hinbekommen. Vielleicht starten wir mal damit, dass Sie jetzt mal ein konkretes Beispiel bringen und sagen, wie es denn dann in der Praxis ausschaut und wie es vielleicht auch gelingen kann.
Also ich habe ja so eine Neigung an Fällen, die gar nicht so positiv waren, zu zeigen, dass man es ganz leicht eigentlich positiv hinbekommen könnte. Ja, also insofern fange ich mal einfach an und schauen wir mal, wie es sozusagen mündet. Ja, es ist zum Beispiel so, und ich kann das einfach gar nicht glauben, dass amerikanische Systeme, obwohl die schon jahrelang auf dem Markt sind, heute immer noch keine deutschen Gehaltsabrechnungen gescheit abbilden können und auch die Mitbestimmungsregeln nicht kennen. Ja, und jedes Mal, wenn man mit einem Kunden gemeinsam oder auch in meiner Zeit, als ich noch in Festanstellung gearbeitet habe, ein solches System einführt, ist die Überraschung groß, dass die deutsche Gehaltsabrechnung anders ist und es in Deutschland eine Mitbestimmung gibt. Und das ist mir tatsächlich unbegreiflich, nur muss man das eben im Vorfeld entsprechend einkalkulieren, sonst gibt's im Laufe des Projektes Überraschungen. Ja.
Krass, Wahnsinn.
Ja, das ist ich kann das gar nicht greifen, aber jedes Mal ist man ja auch mit unterschiedlichen Implementierungspartnern konfrontiert, da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, ja. Das sind ja oft externe Anbieter, also gar nicht der Provider der Software, der implementiert, sondern externe, teilweise sehr große Unternehmen. Und die, nebenbei gesagt, haben ja alle Personalmangel. Das heißt, da kommt ein Hochschulabsolvent, gegen den ich persönlich überhaupt nichts habe, in das Projektteam, der noch nie eine Personalabteilung von innen gesehen hat und überhaupt nicht weiß, wie in einem Industrieunternehmen Personalarbeit vonstatten geht. Das ist nicht derjenige, der vor Vertragsunterzeichnung dem Unternehmen vorgestellt wurde. Da saß jemand, der total kompetent HR konnte, auch aus dem HR-Bereich sich in eine technische Systemeinführungsfunktion hat weiterentwickeln lassen und verstand, worum es geht. Nur auch diese Person ist heiß begehrt und dann wahrscheinlich nicht bei dem kleinen Mittelständler im Einsatz, der nämlich auf der Liste der Anbieter nicht oder auch der Implementierungspartner nicht unbedingt Priorität 1 genießt. Ja, das sind so Dinge, die man bedenken muss.
Das heißt, ich ahne ja schon, worauf das hinausläuft. Wenn ich mir jetzt diesen Mittelständler auf einer Messe vorstelle, wo er sich verschiedene Systeme anschaut und dann sagt, so, wir packen das jetzt an, dann ist es ja für ihn auch das erste Mal, dass er das Absolut. Macht und auch wahrscheinlich das einzige Mal. Also braucht es im Prinzip nochmal den berühmten Orson Welles, dritten Mann, der diese Erfahrung von beiden Seiten hat.
Ne? Und zwar muss dieser dritte Mann, der gerne auch eine Frau sein darf, Frau Eschbach.
Ja, sorry. Ja,
dieser dritte Mann, diese dritte Frau muss sowohl fachlich verstehen, worum es geht, als auch sozusagen, also in der Kompetenz das mitbringen, aber muss eben auch ressourcenmäßig verfügbar sein. Das heißt, dieses Team hat in der Regel oder diese Unternehmung, dieses Unternehmen hat in der Regel weder die fachliche Kompetenz noch die internen Ressourcen, um so etwas, wirklich so ein Projekt sauber durchzuführen. Ich sage Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Ich habe mal ein Projekt fast abgelehnt, obwohl auf dem Papier genug Ressourcen, interne Ressourcen für das Projekt zur Verfügung standen. Aber was stand da? Da stand, dass ein Dutzende von HR-Mitarbeitern, also Mitarbeitern im Personalbereich, tatsächlich 10-20% ihrer Arbeitszeit diesem Projekt widmen können. So, das ist schön und ergibt rechnerisch wahrscheinlich den notwendigen Ressourcenbedarf. Aber so ein Projekt läuft völlig anders. Ich brauche dafür die besten Leute und in der heißen Phase, wo Prozesse definiert werden müssen, wo diese Prozesse dann in das System überführt werden müssen, brauche ich diese Leute zu 100% und zwar für Tage oder Wochen. Das heißt, der Personalleiter an irgendeinem Standort fehlt seinem Standortgeschäftsführer wochenlang für die Verrichtung des normalen Tagesgeschäftes.
Das ist also nicht damit getan, wir machen ein wöchentliches Meeting, uns aus und dann gehen wir wieder auseinander. Dann haben wir zwar alles besprochen, aber keiner hat was getan.
So läuft das nicht. Es läuft ja ganz anders. Zunächst einmal müssen Sie auch intern ein gemeinsames Verständnis über HR-Prozesse gewinnen. Ja. Ja. Gerade wenn Sie mehrere Standorte haben, ist das extrem komplex. Das heißt, da sind so viele unterschiedliche Interessen im Boot. Der Standortgeschäftsführer, der Personalleiter, der Standortbetriebsrat beispielsweise, die Datenschutzbeauftragten in dem jeweiligen Werk. Alle haben unterschiedliche Interessen und alle sind aus der Vergangenheit es nicht gewohnt, dass der Konzern oder diese Unternehmensgruppe es einheitlich gestaltet. Und das geht schon bei zwei Standorten los. Ja, da muss man sich überhaupt erstmal, das hat mit dem System noch gar nichts zu tun, auf gemeinsame Prozesse verständigen.
Ist das nicht auch verständlich, dass man dann, wenn man das hört und weiß, bin da vollkommen bei Ihnen, dass diese Prozesse einfach außer der Reihe laufen müssen. Es muss einmal gemacht werden und das nimmt einfach diese Zeit in Anspruch. Aber ist es nicht auch verständlich, dass dann der Mittelstand sagt, boah, wir haben eh schon so viel zu tun, wir sind eh am Limit und jetzt diese Auszeit sich zu gönnen, um das einzurichten, die gönne ich mir nicht, sondern ich sage, never change a running system, machen wir so weiter wie bislang.
Wird schwierig, Frau Eschbach, wird schwierig, weil Daten zunehmend Bedeutung gewinnen.
Ja.
Man braucht auch als mittelständisches Unternehmen Daten, die einem Entscheidungsgrundlagen verbessern. Ja, da kommen wir auch später noch dazu, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Ja? Ja, aber hier sind wir ja noch gar nicht im Bereich der künstlichen Intelligenz. Hier sind wir ja in der Standardisierung von Prozessen. Ja, und das ist für mich unglaublich, dass jedes Mal bei einer Systemeinführung zunächst das Unternehmen erstmal die Prozesse gerade ziehen muss, um dann festzustellen, dass der mühsam erarbeitete Kompromiss gar nicht in dem System abbildbar ist. Ja, das heißt, der Personalprozess, der rechtsrum, linksrum, geradeaus und wieder linksrum definiert worden ist, trifft auf ein System, wo einem der Implementierungspartner irgendwann sagt, aber da an der Stelle kann ich aber nur rechtsrum, da kann die Logik des Systems linksrum gar nicht abbilden.
Ja, ja.
Ja, und das, dann fängt man nämlich wieder von vorne ein und das legt eben nahe, das wäre sehr wünschenswert, wenn bei der Definition der Prozesse jemand dabei ist, und zwar die ganze Zeit, der das System in- und auswendig kennt und weiß, was in dem System überhaupt möglich ist.
Das heißt aber doch schon, wenn Sie sagen, von Anfang an dabei ist, das heißt doch, im Grunde genommen ist es wünschenswert, dass bevor die Entscheidung getroffen wird, welches System man einkauft, dass man erstmal seine Hausaufgaben macht und dann mit diesem Partner zusammen auf die Suche nach dem richtigen System geht.
Ich kann nur davon abraten, parallel ein neues HR Target Operating Model, also eine neue Art und Weise, wie HR Prozesse und Strukturen abbildet, ja, einzuführen mit einem neuen HR-System. Es ist ganz wichtig, dass im Selektionsprozess für die Software jemand dabei ist, der auch die HR-Prozesse, die entweder schon bestehen oder noch definiert werden müssen, gut kennt. Warum? Es nutzt nichts, wenn ich dann in einer Gruppe mit mehreren Unternehmensstandorten mühsam einen Kompromiss für einen Personalprozess gefunden habe, der aber dann in der Software gar nicht abbildbar ist. Das heißt, es ist gut investiertes Geld für jedes Unternehmen, sich bereits im Auswahlprozess für die Software Fachkompetenz ins Haus zu holen, die Hinweise darauf geben kann, was die Software tatsächlich abbilden kann und was nicht.
Das heißt auch jemand, der diesen Marktüberblick hat,
genau,
der sagt, okay, also für euch wäre jetzt das und das ideal und wünschenswert und das können wir mit der Software eben nicht abbilden. Dafür wäre aber jetzt der andere Partner ideal dafür. Das heißt,
genau,
das ist ja auch eine Aufgabe, dort immer diesen Markt im Blick zu haben.
Absolut, absolut. Das ist unheimlich wichtig. Und gerade für Mittelständler ist es schwer, weil die normalen Mitarbeitenden im Personalbereich haben ja gar nicht die Chance, jenseits ihres Tagesgeschäftes solche Marktentwicklungen zu beobachten. Deswegen kann ich nur dazu raten, für solche Projekte von außen Expertise reinzuholen. Sowohl was die Quantität der Projektarbeit betrifft, also helfende Hände sozusagen, als auch was die Qualität angeht. Und trotzdem ist es wichtig, auch die interne Expertise zu nutzen, denn nur die internen Leute kennen die vorhandenen Prozesse, wissen, was für Prozesse in ihrem Unternehmen möglich sind. Und dann muss ich das koordinieren mit den Möglichkeiten der Software. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der in der Praxis total unterschätzt wird. Warum? Weil, wie gesagt, der Anbieter vorher erzählt hat, ist alles kein Problem, können wir machen. Und dann werden dem Vorstand tolle Dashboards, also so ja, Grafiken gezeigt.
Ich weiß genau, wie es aussieht.
Ne, das sieht toll aus, ja. Aber bis man da mal ist, sind 5 Jahre weiter vergangen und eigentlich hätte man vor 4 Jahren schon fertig sein wollen.
Und dann klingelt bei Ihnen das Telefon, ne? Dann heißt es auf einmal, oh, jetzt ist aber Alarm, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Rufen wir doch mal einen Fachmann an, ne?
Wird teurer, deutlich teurer, extrem viel teurer, als wenn man von vornherein jemanden an Bord geholt hätte, der das System kennt oder verschiedene Systeme kennt und Einblick in gute Personalprozesse hat.
Teurer und vor allem auch die Motivation lässt ja nach. Also das heißt, ich habe ja dann intern schon versucht, einiges zu wuppen, das zu implementieren und diese anfängliche Neugier und Freude darauf, dass dank der Digitalisierung da demnächst für mich vieles einfacher wird und ich mich schöneren Dingen in meiner Arbeit widmen kann, die lässt ja dann erstmal nach. Da ist ja schon mal das erste Tief, in dem man dann einsteigt. Und dann ist die Freude gar nicht mehr so groß.
Absolut. Was mir nochmal wichtig ist, ich habe es vorhin schon ganz kurz angerissen, die Implementierung wird ja dann meistens an einen Implementierungspartner gegeben.
Ja.
Ja. Das sind teilweise sehr große Beratungshäuser.
Das sind IT-Beratungshäuser, so muss ich mir die vorstellen, ja?
Ja, Unternehmensberatung, IT-Beratungshäuser, da gibt's große, die jeder kennt. Ja, ich kann ja hier auch mal einfach namentlich nennen, PwC oder Mercer.
Also die
oder
machen das auch.
Accenture.
Alles klar. Okay.
Das sind Unternehmen und damit mache ich keine Werbung, sondern das soll jetzt einfach nur beschreiben, die solche Systemeinführungen begleiten. Die haben aber Fachkräftemangel. Ich glaube, das Thema hatten wir schon in Folge 1 und Folge 2. Die haben Fachkräftemangel. Und ich kann mich eben als Unternehmen nicht darauf verlassen, dass die Leute in mein Haus schicken, die ihr Handwerk so verstehen wie der oder diejenige, die vor der Unterzeichnung des Lizenzvertrages für diese Software dem Unternehmen vorgestellt worden sind. Ja, ganz wichtig. Jetzt kann man sagen, das ist aber nicht schön, was der Anbieter da macht. Ist es auch nicht, aber es ist die Realität. Die Realität ist, in diesem Markt gibt es viel zu wenig Leute, die sowohl die Technik verstehen, als auch HR-Prozesse verstehen. Und zumal HR-Prozesse insbesondere in produzierenden Unternehmen. Die sind nämlich teilweise viel komplexer mit Schichtmodellen, die dann eine Rolle spielen und Prämiensystemen, die dann eine Rolle spielen und. Ja, viel komplexer als in einer Bank, ja, wo ich ein Grundgehalt zahle und vielleicht noch eine variable Vergütung. Und das ist die ganze Komplexität des Systems. Ja. Also das sind so Beispiele, da kann ich nur verwarnen. Man darf nicht glauben, dass die Beschäftigung eines nebenbei gesagt sehr teuren Implementierungspartners automatisch die Software ins Haus bringt. Ja, auch der Implementierungspartner braucht jede Menge interne Unterstützung und immer von den besten Leuten des Unternehmens, weil man ja die Prozesse bestmöglich abgebildet sehen will. Und das führt dazu, dass diese besten Leute irgendwann komplett erschöpft sind. Ja, weil immer Projekte bei ihnen landen und die Arbeit immer mehr wird. Und das ist etwas, da muss ich als ehemaliger Personalleiter sagen, da muss auch die Personalfunktion innerhalb des Unternehmens klare Kommunikation betreiben, dass bestimmte Dinge einfach nicht möglich sind. Ja, und da muss eben eine Deadline mal verschoben werden, wenn am Anfang die Erwartungshaltung zu groß war oder zu vorsichtig budgetiert wurde, ja, mit zu wenig Ressourcen geplant wurde. Diese Ressourcen werden gebraucht. Ich habe das selber erlebt. Ich habe ein Implementierungsprojekt für eine sehr bekannte, auch Werbung treibende amerikanische Software für HR und Finanzen habe ich bei meinem früheren Arbeitgeber begleitet. Und wir haben das Projekt gestartet mit etwa 40% der Kapazitäten, die vorher ausgerechnet worden sind, für dieses Projekt benötigt werden. Ich kann nur sagen, das mache ich nie wieder. Das würde ich auch keinem Kunden empfehlen. Und ich würde auch gar nicht zu einem Kunden gehen, der mit dieser Voraussetzung schon startet, weil das nicht gut wird.
Ja, und man darf auch, das ist echt wichtig, wir dürfen die Leute nicht verheizen.
Genau.
Die Wartezimmer von den Veränderungscoaches, die sind rappelvoll. Und wenn man sich da mal erkundigt, warum wollen die Leute wechseln? Ja, also ist ja diese Zahl, die immer kursiert, jeder Zweite denkt darüber nach, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Dann ist das Thema Workload eins der häufigst genannten Themen, die von diesen Coaches genannt werden, warum gewechselt werden soll, ne?
Absolut. Und ich möchte nur noch mal sagen, also das sind Leute, die arbeiten super gerne.
Ja.
Und oftmals können die eben auch nicht Nein sagen.
Ja, und vor allem auch echte Projektmanager. Das ist ja was
absolut
Großartiges,
tolle,
wenn man die hat.
Tolle Leute.
Ne? Also die, absolut. Muss ich ja halten. Ne?
Ich habe so tolle Leute da kennengelernt. Das sind wirklich Juwelen, kann man sagen. Ja, die muss ich schützen. Ja. Und so ein Projekt kann die Leute zerreißen. Ich möchte aber noch mal eins betonen. Ich habe jetzt nicht die ganzen Gründe aufgeführt, warum man, das war ja so ein bisschen auch die Tendenz Ihrer Frage vorhin, warum man vielleicht diese Digitalisierung doch nicht betreiben sollte, ganz im Gegenteil. Ich wollte aufzeigen, dass es bestimmte Voraussetzungen erfordert und wenn man die einhält, dann ist es tatsächlich so, dass sehr viel Positives daraus entstehen kann. Denn mit einem System, was Prozesse vereinfacht und mir erlaubt, bessere Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen und nicht nur Personalentscheidungen, nicht nur Besetzungsentscheidungen, sondern langfristig demografische Entscheidungen und. Kann ich ein Unternehmen erfolgreicher führen?
Herr Fichtner, für mich ist das ganz klar. Die Zusammenfassung dessen, was wir jetzt hier besprochen haben, ist, es braucht nicht nur die Software und das Beratungshaus, es braucht einen HR-Lösungspartner.
Ja, das ist richtig.
Also so können wir es doch zusammenfassen,
das,
oder?
Das haben Sie wunderbar zusammengefasst. Und warum erkenne ich mich da wieder?
Jetzt kommen wir aber mal auf ein anderes Thema.
Ja.
Die nächste Stufe, KI.
Ja, oh ja.
Denn das ist ja jetzt wirklich das, wo wir richtiges Einsparpotenzial haben für die Ressourcen dieser wertvollen Menschen. Und Sie haben ja vor circa 6 Jahren das KI-HR-Lab gegründet. Was hat es damit auf sich?
Also das war im Rückblick ist eine richtige Erfolgsgeschichte, muss ich sagen. Ja, das KI-HR-Lab, ich darf das kurz benennen, wurde damals gegründet von Anja Michael, Professor Dr. Anne-Kathrin Neyer, Steffen Fischer und mir. Und mittlerweile ist Dr. Romy Hilbig noch an Bord. Dazu kommen Dr. Christian Hosbach und Christopher Müllner. Das sind Kollegen, die ein gemeinsames Ziel haben und eben schon vor 6 Jahren definiert haben, die Personalfunktion, die in ihr arbeitenden Mitarbeiter an das Thema künstliche Intelligenz heranzuführen. Künstliche Intelligenzanwendung im Personalbereich, im HR-Bereich, deswegen KI HR Lab. Und unser Motto, und das sieht man auch auf der Website, ki-hr-lab.com, ist: Experimentieren Sie. Probieren Sie aus.
Ja.
Fühlen Sie, schmecken Sie, riechen Sie, tasten Sie KI.
Sehr cool.
Das ist entscheidend. Probieren Sie einfach Dinge aus, lassen Sie sich Test-Demo-Versionen geben. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich an dieses Thema ranzurobben, denn es wird nicht vorbeigehen.
Was haben Sie denn ausprobiert?
Oh, ich kann Ihnen sagen, wir waren in diesem Lab. Wir hatten mal die Fragestellung mit vielen Studenten an einem Wochenende, haben uns eingeschlossen, haben wir die Fragestellung erörtert, ob es möglich ist, theoretisch einen Recruiting-Prozess von der Erstkontaktaufnahme bis hin zum Onboarding vollautomatisch ohne Einbindung eines einzigen Menschen auf der Unternehmensseite durchzuführen. Wohlgemerkt, das war nicht unsere Wunschvorstellung, sondern wir wollten erstmal nur technisch zeigen, dass das geht. Und das ging damals schon. Mhm. Ja. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir können natürlich hier nicht KI predigen, ohne selber mit gutem Beispiel voranzugehen. Und dann gab es eine Suche, und ich muss sagen, die erzähle ich heute immer noch mit einem Schmunzeln, aber auch sehr gerne, weil sie auch erfolgreich war am Ende. Wir haben nämlich damals, ich war tätig als Fachgruppenleiter oder stellvertretender Fachgruppenleiter im Bundesverband der Personalmanager in der Fachgruppe Strategisches Personalmanagement. Und ich musste aus dem Verband richtigerweise ausscheiden, weil ich mich ja selbstständig gemacht hatte. So, und nun hat man für diese Leitungsfunktion meinen Nachfolger gesucht. Und dieses Projekt lief unter der Überschrift Die Suche nach Udo 2. Warum? Weil Udo 1, also ich, in diesem Leitungsteam eine bestimmte Rolle gehabt hat und der Wunsch war sozusagen, dass diese Rolle auch von einem Nachfolger in ähnlicher Form weiter besetzt ist.
Ja.
So, man suchte also einen Typen, der so ähnlich ist wie ich im Sinne der Ausübung der Rolle. Und dann hat man gesagt, das machen wir jetzt mit KI und hat im Verband eine wunderbare Aktion gestartet, nämlich ein Tool ausgewählt, ich darf das hier nennen, das ist 100 Worte gewesen, das heißt heute Psychological AI. Das hat man ausgewählt und mit diesem Tool den Nachfolger gesucht.
Ja.
Das Tool macht Folgendes, man sieht ein Bild für 20, 30 Sekunden, glaube ich, ist ja schon eine Weile her, und beschreibt dann in 100 Worten, nachdem das Bild wieder ausgeblendet wurde, was man gesehen hat. Und das passiert mit verschiedenen Bildern, verschiedenen Situationen. Und dann wird daraus ein Persönlichkeitsbericht erstellt. Und gleichzeitig gibt es auch ein Teamprofil, wenn die anderen Mitglieder dieses Leitungsteams das auch machen, haben wir gemacht. Ja. Und dann hat man eine Stellenanzeige entwickelt mit diesem Verfahren Augmented Writing, also ein Verfahren, das sozusagen die Triggerwörter, die jemand, der meine Rolle spielen könnte, gerne nutzt, in dieser Stellenanzeige besonders vorkam. Also eine zielgruppengerechte Ansprache sozusagen gestaltet, hat die Mitglieder des Verbandes gebeten, wer Interesse hat an der Mitarbeit, dieses Tool auch zu durchlaufen. Und dann kamen über 15 Rückmeldungen mit 15 Profilen und zwei Leute, die heute noch im Amt sind, sind dann quasi in diese Fachgruppenleitung gekommen. Und nach allem, was ich weiß, ich bin ja auch regelmäßig noch mit den Herren, in dem Fall Herren, in Kontakt, läuft es super. So, das ist kein Zaubermittel, aber es zeigt, was möglich ist und es zeigt, dass man Dinge einfach ausprobieren kann. Das war mal so ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel. Mittlerweile sind wir ja auch schon viel weiter. Wir haben da Workshops zu ChatGPT und wie prompte ich richtig.
Da kommt keiner dran vorbei, oder?
Kommt keiner dran vorbei, ist aber auch schon nicht mehr aktuell sozusagen, weil wir sind schon wieder einen Schritt weiter. Es gibt ja jetzt ganz viele andere GPTs, die Arbeit unterstützen, aber wir beschäftigen uns mit dem Rollenverständnis, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie eine Arbeitskultur im KI-Zeitalter sich transformieren muss, sozusagen. Ja, also heute habe ich eine bestimmte Arbeitskultur und mit KI muss ich ja ganz anders arbeiten.
Da sind wir wieder bei dem Thema auch mit der sozialen Nachhaltigkeit.
Ja, ne? Das kommt.
Wenn wir über die Transformation sprechen.
Das kommt noch
dass
dazu.
Dass ich das auch direkt mitdenke.
Absolut, ne? das kommt dazu. Also ich muss diese optimale Kooperation, Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine hinkriegen. Und mein Kollege, der Steffen Fischer, hat dazu einen, wie ich finde, sehr, sehr zutreffenden Satz mal gesagt. Es wird nicht der gewinnen, der das beste Tool einsetzt, sondern der, der die beste Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine hinbekommt.
Also ich meine, das ist jetzt die perfekte Überleitung. Das ist ja genau das, was wir gerade auch bei der Digitalisierung herausgefunden haben. Jetzt da, ich würde sagen, das KI-HR-Lab, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Sehr gerne.
Ja, aber wie sieht's jetzt aus? Wollen wir jetzt mal unseren Gast mit an Bord holen?
Das machen wir. Die Brücke zur KI ist gebaut. Jetzt holen wir ihn rein.
Let's go.
Ja, Herr Dr. Dubil, schön, dass Sie mein Gast heute sind. Stellen Sie sich doch mal bitte kurz vor.
Herr Fichtner, vielen Dank. Mein Name ist Dirk Dubiel. Ich bin seit über 30 Jahren jetzt auf dem Gebiet der KI beruflich unterwegs. Und jetzt mag man sich vielleicht wundern und sich denken, wie 30 Jahre, so alt ist das doch noch gar nicht. Aber natürlich hat die künstliche Intelligenz auch ihre Vorläufer, Operations Research und Kybernetik. Und da gibt es viel, viel, viel Erfahrungen, die wir jetzt in einem Maße nutzen konnten, wie das früher nicht möglich war, weil wir eben mehr Daten und schnellere Rechner haben. Aber so erklärt sich das, dass ich seit 30 Jahren im Grunde genommen praktische Erfahrungen in kommerziellen Anwendungen und in managerielle Anwendungen mit der künstlichen Intelligenz habe.
Sehr schön. Wir haben uns ja kennengelernt über einen Kontakt, den wir gemeinsam pflegen, mit dem Ziel, dass wir als Partnerschaft unsere Kunden eben auch sehr umfassend im Bereich künstliche Intelligenz beraten. Da sind Sie ein Partner, ein sehr geschätzter Partner von uns. Wir haben eben schon oder Sie haben eben schon das Thema Daten angesprochen. Immer wenn ich sozusagen ich mich in Unternehmen bewege, dann habe ich so das Gefühl, dass die mangelhafte Datenqualität in den Unternehmen so ein Grund ist, dass das Thema KI aus dem Unternehmensalltag noch so ein bisschen ausgeblendet wird. Nach dem Motto, wenn wir keine gescheiten Daten haben, dann muss ich mich auch nicht um das Thema KI kümmern. Ist das aber heute ja ganz so auch nicht mehr, ne?
Tatsächlich ist es eher andersrum. Wenn ich da kurz ausholen darf, wann verwendet man überhaupt KI? Man verwendet KI dann, wenn man komplexe oder komplizierte Aufgabenstellungen hat und Daten, die in ihrer Qualität korrumpiert sind, die verzerrt sind, die vielleicht unvollständig sind, lesbar zu machen. Das ist eine komplexe bis komplizierte Aufgabenstellung, wo eben genau KI helfen kann. Also KI ist, also es ist eigentlich kein Argument zu sagen, wir können KI nicht verwenden, weil unsere Daten irgendwie verzerrt sind, sondern genau da, an dieser Stelle, kann man schon beginnen und KI einzusetzen, um Verzerrungen herauszurechnen und die in den Daten innenliegenden Informationen zu erkennen beziehungsweise auch zu erhalten und dann zu erkennen. Also KI ist bei solchen Problemstellungen von verzerrten und korrumpierten Datenqualitäten eine Lösung.
Das heißt, ich brauche KI, um KI zu nutzen.
Das ist in der Tat so. Es ist natürlich richtig, wenn die Daten keine gute Datenbasis liefern, dann kann ich erstmal keine KI anwenden, um beispielsweise ein Kreditscoring zu machen. Aber ich sollte KI anwenden, um diese Daten dann in einen Stand zu bringen, auf dem sie dann eben für weitere KI-Anwendungen anwendbar sind.
Ja.
Da muss man ein bisschen aufpassen, weil wir in den alten Daten natürlich Zusammenhänge konstituiert haben, die nicht notwendigerweise in die Zukunft fortgeschrieben werden können. Und diese erste Stufe, wie bereinige ich Daten so, dass sie dann auch für echte, nach vorne blickende Anwendungen geeignet sind, das ist, gebe ich Ihnen recht, das ist nicht einfach, aber KI ist da eine Lösung, aber es ist keine Lösung, würde ich mal sagen, wo man einfach irgendein Tool drüber laufen lässt. Man muss das mit sehr viel Sachverstand machen.
Okay, und Sie haben eben das Stichwort Credit Scoring genannt. Nun sind wir ja hier ein Personalpodcast. Das, was Sie jetzt gesagt haben, gilt das eben grundsätzlich auch für KI-Anwendungen im Personalmanagement?
Ja, ich würde mal sagen, Personalmanagement im höchsten Maße, weil wir eben hier Zusammenhänge haben, die, weil ich vorhin das Credit Scoring erwähnt habe, noch viel subtiler und differenzierter zu betrachten sind als die Frage, sollte jemand einen Kredit bekommen oder nicht.
Ja, ja.
Das, was ich eingangs gesagt habe, komplexe und komplizierte Aufgabenstellungen sind die Domäne der künstlichen Intelligenz. Die hat man ja zuhauf im HR, weil dort die Zusammenhänge sehr, sehr, sehr differenziert und subtil sind und auch eingebettet in einen normativen, ethischen Rahmen.
Das ist ein super Stichwort, Herr Dr. Dubiel, denn mir begegnen immer noch Personalabteilungen, die KI sozusagen von sich weisen, weil sie das berühmte Amazon-Beispiel noch im Hinterkopf haben. Zur Erinnerung, Amazon hatte mal eine KI eingesetzt, die, so stellte sich dann heraus, systematisch Frauen diskriminiert hat. Das war aber, wenn ich mich recht erinnere, 2015 und Anfang 2017 wurde die Software abgeschaltet. Nun ist seitdem sehr viel Zeit vergangen. Kann sowas immer noch passieren?
Das kann theoretisch immer noch passieren, wenn die KI eben in einer zu einfachen Weise eingesetzt wird. Also ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber es gibt Effekte wie das Simpson-Paradoxon, ein statistischer Effekt, der schon sehr lange bekannt ist, der dazu führen kann, dass Erkenntnisse aus den Daten sozusagen gegenläufig gezogen werden. Oder das, was ich vorhin erwähnt habe, dass Daten konstituiert sind durch das, was früher einmal tatsächlich ein Fakt war. Und wenn sie eben einen Unternehmensdatenbestand haben, eines Unternehmens, wo fast nur Männer aktiv waren, dann kann die KI definitiv zu falschen Schlussfolgerungen kommen, wenn sie nicht eingebettet ist in eine Art Meta-Intelligenz, die dafür sorgt, dass die aktuellen und zukunftsweisenden Rahmenbedingungen auch dann erkannt und eingehalten werden, wenn die älteren Daten, auf denen die KI aufsetzt, eben tatsächlich diesen älteren Zusammenhang unterstützen wollten. Deswegen, ja, es kann vorkommen, wenn KI nicht qualifiziert eingesetzt wird. Und das ist ein schönes Stichwort, dass wir noch nicht in der Lage sind, in subtilen und differenzierten Anwendungsgebieten wie dem HR die KI komplett alleine laufen zu lassen. Wir müssen es immer noch menschlich sozusagen kontrollieren.
Das verstehe ich, aber ich sage natürlich auf der anderen Seite auch immer, der Mensch, also die Personalabteilung, hat es bisher ja auch nicht auf die Kette gekriegt, sozusagen vorurteilsfrei Menschen einzustellen. Teilweise sieht man das Ergebnis ja in der Notwendigkeit, heute Diversity, Inclusion voranzubringen. Menschen haben ja in der Vergangenheit viele falsche Entscheidungen, die zu der aktuellen Situation geführt haben, getroffen. Ich erinnere daran, es gibt Studien, wenn Bewerber zwei absolut identische Bewerbungen einreichen und der eine Bewerber hat einen deutsch klingenden Namen und der andere einen in Anführungsstrichen ausländisch klingenden Namen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Bewerber mit dem deutsch klingenden Namen eingestellt wird, um ein Vielfaches höher. Solche Phänomene kennen wir ja. Da müsste doch die KI eigentlich eher uns helfen.
Das tut sie auch. Die KI ist, Sie kennen das vielleicht von einem Arztbesuch, wenn Sie ein medizinisches Problem haben, dann gehen Sie zu einem Arzt, dann sind Sie immer gut beraten, sich nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Das Problem bleibt genau das gleiche, aber der zweite Arzt hat vielleicht eine andere Meinung und in diesem Raum, der durch diese zwei Meinungen aufgespannt wird, kann man in der Regel bessere Entscheidungen treffen. Und genauso ist es auch mit der KI. Natürlich hilft uns die KI, weil sie eine neutrale, leidenschaftslose, absolut objektive zweite Meinung aufspannt, die dann in einer Diskussion von Menschen dazu führt, dass Entscheidungen besser getroffen werden. Das heißt aber nicht, dass man sklavisch alle Entscheidungen der KI überlassen muss, aber es ist eine weitere Information, eine weitere, und zwar absolut objektive, leidenschaftslose und neutrale zweite Meinung, die uns hilft, Entscheidungen besser zu treffen, als wir sie früher getroffen haben. Und da bin ich mir ganz sicher, wenn ein Manager eine KI zur Seite hat, die wird ihn darauf hinweisen, dass es eigentlich keinen Grund gibt, diese Bewerbungen unterschiedlich zu beurteilen, außer den Grund des Namens. Und dann wird sich der Mensch auch sicherlich nochmal Gedanken machen, was er sich denn da eigentlich gedacht hat und auch weiterkommen in seinen persönlichen Entwicklungen und Gedanken.
Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sehe das auch. Die Chancen überwiegen da, ohne das Personalabteilungen die Risiken völlig außer Acht lassen können. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch den Europäischen Union AI Act, der gerade für die Hochrisikoanwendungen, nämlich KI im Personalbereich, das ist de facto alles eine sogenannte Hochrisikoanwendung, der für diese Anwendungen eine menschliche Aufsicht vorsieht, einen Human in Command, also quasi jemanden, der in der Lage ist, in das System zu schauen, Fehlentwicklungen entgegenzusteuern und gegebenenfalls auch das System zu stoppen. Mich würde mal interessieren, ganz konkrete Beispiele. Ich habe mir im Zusammenhang mit Möglichkeiten der Anwendung von KI im HR-Bereich besonders das Thema ESG, Nachhaltigkeitsmanagement, also die aktuell notwendigen Erfordernisse der Berichterstattung, aber auch des Managements von insbesondere sozialer Nachhaltigkeit angeschaut. Können Sie mal beispielhaft zeigen, wie KI komplexe Probleme im Bereich sozialer Nachhaltigkeit lösen kann?
Also ein heißes Thema im Kontext von ESG ist natürlich das Thema Diversität. Und da haben wir aus einer rein datentechnisch bezogenen Perspektive das erste Problem, dass wir es erstmal messbar machen müssen und die Herausforderung haben, dass wir die Kriterien, die Diversität bestimmen, nicht alle erheben dürfen. Und da hilft uns die KI, indem sie aus dem Raum der bekannten Informationen, also Alter, Wohnort, Hobbys etc. oder eben alles, was man über einen Mitarbeiter wissen darf, schließen kann auf das, was für mich interessant ist, um Diversität zu messen. Und der zweite Punkt ist, wozu erhebe ich die Diversität? Ich will damit ja sicherstellen, dass mein Unternehmen besonders gut läuft. Und da will ich mal ein Beispiel geben, dass es da auch die Notwendigkeit gibt, die Diversität zu steuern. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Schulklasse und in dieser Schulklasse spricht jeder eine andere Sprache. Hindi, Persisch, Farsi, Deutsch, Französisch, Englisch, dann wird der Erfolg dieser Klasse nicht so gut sein, weil sich die Schüler untereinander nicht verstehen und auch nicht von ihren unterschiedlichen Erfahrungswerten profitieren können, als wenn es sozusagen einen gemeinsamen Sprachkorpus gibt, wie zum Beispiel Englisch, unter dem sich dann alle austauschen können.
Das heißt, die Klasse ist optimal diverse aufgestellt?
Sie ist maximal diverse aufgestellt, aber nicht optimal. Es fehlt etwas, um aus dieser Diversität auch tatsächlich einen Nutzen zu ziehen, nämlich, dass die Schüler von ihren unterschiedlichen Erfahrungen profitieren können. Mhm. Und genauso ist es ja auch in einem Unternehmen. Ich habe die Diversität ja nicht als sozusagen als Selbstzweck und will ein Unternehmen immer diverser und diverser machen. Ich muss ja auch darauf achten, dass diese Diversität mir bei meiner betrieblichen Leistungserstellung auch nützlich ist. Und das wissen wir, dass diverse Teams besser funktionieren als weniger diverse Teams. Aber wenn die Teams zu divers sind, dann kann es sein, dass die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens vielleicht sogar wieder darunter leidet, so wie eine Klasse im PISA-Test darunter leiden kann, wenn zu viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und sich keiner mehr auf einer gemeinsamen Sprache austauschen kann und dadurch man gegenseitig von den unterschiedlichen Hintergründen profitieren kann. Und genau das ist das zweite Thema, wo die künstliche Intelligenz uns hilft. Sie misst die Diversität und sie zeigt uns, was für eine ganz konkrete betriebliche Aufgabenstellung eine optimale Diversität ist, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo aber auch der betriebliche Zweck hinreichend gut erfüllt wird. Und das ist ebenfalls eine komplexe und komplizierte Aufgabe, weil sie von sehr, sehr vielen kleinen, subtilen Kriterien abhängt, die ich zum einen messbar machen kann und zum anderen auch im Zusammenspiel modellieren und damit auch optimieren kann.
Das würde ja im Umkehrschluss fast den Schluss sozusagen nahelegen, dass ohne den Einsatz von KI ein vernünftiges Nachhaltigkeitsmanagement, also Management der soziale Nachhaltigkeit in Bezug auf Unternehmensperformance gar nicht möglich ist. Denn ich kann ja eigentlich mit Bauchgefühl und Aktenstudium diese Fragen gar nicht gescheit beantworten.
Ganz genau. Und das Beispiel von vorhin, dass ja in der Vergangenheit viele falsche Entscheidungen getroffen wurden und auch mein Hinweis auf die zweite Meinung, die neutral, objektiv und leidenschaftslos ist, gilt auch hier im höchsten Maße. Der Mensch, der ist ja gefangen in seinen Vorurteilen, Neigungen, Präferenzen, der kann das gar nicht überblicken. Deswegen ist die Aufgabe komplex. Sie hängt von sehr, sehr vielen Größen ab, die er nicht überblicken kann. Und sie ist kompliziert und sie ist komplex, weil kleine Änderungen in diesen Zuständen schon dazu führen können, dass die ganze Situation in die eine oder die andere Richtung kippen kann. Und das kann der Mensch nicht überblicken. Und deswegen braucht er die zweite Meinung einer künstlichen Intelligenz, die sozusagen seinen Wissensraum erweitert und das die ganze Fragestellung objektiviert.
Das ganze Thema entwickelt sich ja gerade. Die gesetzlichen Vorgaben zum Thema Berichterstattung und Management von Nachhaltigkeit sind ja gerade sehr aktuell und natürlich sind viele Unternehmen dann ab dem Jahr 2025, jedenfalls viele unserer Zielkunden, einige sind ja schon viele Jahre berichtspflichtig, aber viele unserer Zielkunden im Mittelstand sind ab 2025, also dann Anfang 2026, das erste Mal berichtspflichtig. Natürlich werden die Datenlagen es noch nicht hergeben, dass man sehr gezielte Aussagen über die Notwendigkeiten, wie ich meine Diversitätsthemen oder andere Themen im HR-Bereich manage, treffen kann. Aber ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, wie ohne KI sozusagen ein Unternehmen da überhaupt steuernd eingreifen will, um diesen Zusammenhang, und das finde ich so unheimlich interessant, zur Unternehmensperformance herzustellen. Denn Schönwetterpersonal brauchen wir nicht. Wir brauchen Personalmanagement, das dabei hilft, das Unternehmen ökonomisch auch besser zu machen.
Genau. Nur dann kann es ja auch seinen Zweck erfüllen, die ökologische und auch die soziale Verträglichkeit herzustellen. Denn ein Unternehmen, das nicht am Markt existieren kann, wird auch keine Belegschaft mehr haben, die sich ihrer Diversität freuen kann und die sich wohlfühlt in diesem Unternehmen. Und Herr Fichtner, ich gebe Ihnen recht, es ist schwer vorstellbar, wie das anders gehen soll. Aber man muss auch fairnesshalber sagen, es ist ein Weg, den wir gerade alle gemeinsam beschreiten, indem wir gemeinsam lernen müssen, indem wir gemeinsam uns austauschen müssen, indem wir auch gemeinsam Erfahrungen miteinander teilen müssen. Und deswegen, wenn ich das mal so sagen darf, sind solche Veranstaltungen wie jetzt dieser Podcast sind extrem wertvoll, weil wir uns wirklich auf einer gemeinsamen abenteuerlichen Reise befinden, wo wir voneinander lernen müssen, wie wir diese Aufgabe ideal bewältigen können.
Herr Dr. Dubiel, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese sehr aufschlussreichen Erläuterungen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ich bedanke mich, Herr Fichtner, für dieses Gespräch.
Also Wahnsinn, lieber Herr Fichtner, das ist echt beeindruckend, was da alles geht. Und da muss man ja mal wirklich sagen, da zahlt sich auch Ihre frühe Beschäftigung mit dem Thema KI aus, ne?
Absolut, in der Tat. Faszinierend finde ich besonders, dass KI jetzt ja sogar helfen kann, Datenmangel und Datenchaos zu überwinden, um KI dann sinnvoll einsetzen zu können. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich nutze KI, weil ich zu wenig Daten habe, um diesen Bestand sozusagen zu ordnen, zu strukturieren.
Ja.
Und dann bin ich in der Lage, mit sinnvollem Einsatz von KI bessere Entscheidungen zu treffen. Also hochspannend und bestärkt mich in meinem Empfinden, dass gerade Mitarbeitende im Personalbereich eigentlich keine Angst um ihren Job im KI-Zeitalter haben müssen, wenn sie sich mit KI beschäftigen. Diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen, die werden Probleme bekommen.
Das ist ein schönes Beispiel. Der Springer Verlag hat 300 Regionaljournalisten entlassen, regionale Reporter entlassen und 300 KI-Journalisten eingestellt.
Ja, also nur ich weiß nicht, ob in dieser Radikalität das notwendig ist. Vielleicht hätte man von den ersten 300 über gute Personalarbeit auch noch einige sozusagen transformieren können. Ja.
man hätte vor allem per KI rausfinden können, wer denn über diese Skills verfügt. Ja. KI hätte ja diese Daten rausfinden können im HR.
Allerdings, ich bin ja auch nicht derjenige, der irgendwie glaubt, KI kann alles. Man muss da schon sehr genau schauen. Es gibt Anwendungsfelder, da käme aus meiner Sicht KI heute noch gar nicht in Frage und sollte sie auch nicht, ja. Aber es gibt ganz viele Dinge, da kann KI mir helfen. Und ich predige ja nicht, dass man KI einsetzen soll, sondern ich predige, dass man herausfinden soll, ob KI an bestimmten Punkten sinnvoll ist oder ob nicht. Und das kann ich nur herausfinden, wenn ich mich insgesamt mit dem Thema beschäftige.
Ja, und das ist einfach, das wird wie bei allen großen Revolutionen so sein, dass es für die Mitarbeiter eine enorme Erleichterung wird. Ich erinnere mich daran, vor der Digitalisierung, während meiner Ausbildung haben wir mit sogenannten Durchschlagpapieren gearbeitet. Da gab es die weiße, die rote, die gelbe, die grüne und die blaue Ablage. Eine ging zum Kunden und vier weitere mussten in jeweils den Fachabteilungen abgeheftet werden. Ein Horror. Und so ist es mit KI jetzt auch. Wenn wir es einsetzen, haben wir unsere super Mitarbeiter und unsere tollen, motivierten Mitarbeiter für andere Themen frei.
Aber liebe Frau Eschbach, dieses Beispiel haben Sie doch in Geschichtsbüchern gelesen. Das können Sie doch unmöglich selber noch erlebt haben.
Das ist ganz lieb von Ihnen. Ja, ich bin ja auch erst 23. Ja, ja.
Sehen Sie.
Naja, das ist schon schön. Ich bin da immer ganz glücklich. An der Stelle darf ich das ja auch mal sagen, was ich alles erlebt habe. Also ich habe noch mit Tippex auf der Schreibmaschine gearbeitet und was ich noch erleben werde. Also was für ein großartiges Leben.
Es werden aufregende Zeiten noch auf uns zukommen, auf uns beide.
Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir ja wirklich einen spannenden Rundumblick gegeben in diesen drei Podcast-Folgen.
Genau. Transformation der Belegschaft.
Ja.
Innovation der Arbeitgeberattraktivität.
Ja.
Und Vorantreiben der Unternehmensstrategie durch Verbindung von Mensch und Maschine.
Ich glaube, es gäbe noch unfassbar viel zu erzählen und viel von Ihnen zu hören. Aber jetzt ist ja für heute einmal Schluss. Und wie Paulchen Panther sagt, ich komme wieder, keine Frage. Aber Sie haben damit jetzt einen Überblick gegeben über die Situation im Personalmanagement. Und was ist jetzt Ihr Abschlussappell? Was wäre jetzt so wünschenswert? Wie möchten Sie mit den Menschen, die jetzt fasziniert sind, in den Austausch kommen?
Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass diese drei Themenfelder, die wir in den drei Folgen angesprochen haben, zunächst mal die primären, strategisch bedeutsamen für die kommenden Jahre sein werden. Das schließt aber nicht aus, natürlich, dass es immer mal wieder Überraschungen auch gibt. Ja, ich denke daran, dass kurz vor Corona sich ja niemand dran gedacht hat, welche Rolle die Personalabteilung in der Bewältigung der Corona-Pandemie spielen muss. Und da möchte ich übrigens nochmal eine Lanze für HR auch brechen. Was Personalabteilungen in dieser Zeit geleistet haben, ist in meiner Wahrnehmung von der Öffentlichkeit, von Geschäftsführungen gar nicht hoch genug gelobt worden. Ja, das sind natürlich Themen, wenn man sich nicht vorbereiten kann oder wenn man auf bestimmte externe Einflüsse nicht vorbereitet ist, sowas wird immer reinkommen. Aber im Kern wird es tatsächlich so sein, aus meiner Wahrnehmung heraus, dass es das Thema Transformation der Belegschaft, nicht nur der Personalabteilung, sondern auch der Belegschaft sein wird. Arbeitgebermarke, wie finde ich und binde ich Mitarbeiter? Und ganz klassisch, wie wir heute gesehen haben, wie kann ich Prozesse technologisch so darstellen, dass sie optimal der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens helfen? Und mit mir in Verbindung zu bleiben, ist ganz einfach. Es gibt Webseiten, es gibt LinkedIn. Ich beantworte sehr schnell Fragen, die gerne gestellt werden dürfen. Ich freue mich auf einen offenen Austausch, auf einen Dialog. Und bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und irgendwann gibt es vielleicht neue Themenfelder, die dann auch wieder einen neuen Podcast notwendig machen.
Also ich wäre gerne dabei, lieber Herr Fichtner.
Das machen wir als Deal. Sie werden wieder dabei sein. Frau Eschbach.
Das ist schön. Und ich möchte auch von meiner Stelle zum Abschied nochmal sagen, ich finde es ganz großartig, dass auch das Thema soziale Nachhaltigkeit bereits mitgedacht wird und das nicht außen vor steht und dann als nächstes nochmal dazukommt, sondern es ist bei Ihnen direkt mitgedacht.
Absolut. Wenn das alles passt, dann ist es eben passend. Wie der Podcast-Titel sagt, passend Personal im Mittelstand.
Herr Fichtner, hören wir jetzt nochmal einen Limerick?
Frau Eschbach, zum Abschluss natürlich wieder einen Limerick. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Um das Augenmerk zu richten auf Berater, die auch dichten, gab's per Limerick und mit Zwinkerblick kurz und knapp HR-Geschichten. Sie hat als Basiskompetenz bei weitem noch zu wenig Fans. Doch kann sie richtig angewandt zum Retter werden hier im Land, die künstliche Intelligenz. Nun teilt den Podcast, liked ihn heiter, empfehlt ihn, diskutiert ihn weiter. Gibt mir Rückmeldung en masse, dann macht alles noch mehr Spaß. Ihr Lösungspartner und Begleiter.
Vielen Dank, dass Sie heute bei Passend Personal im Mittelstand mit Udo Fichtner dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten wertvolle Erkenntnisse für Ihre eigene Arbeit mitnehmen. Bleiben Sie engagiert und inspiriert.